Shinichi Yamamoto fuhr mit fester Überzeugung fort. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Solange sie ihren Glauben ausüben, können sie alle ohne Ausnahme glücklich werden. In Japan gibt es schon über 1 Million Mitglieder, die glücklich geworden sind. Ist das nicht der stärkste Beweis? In den buddhistischen Schriften steht: Einst besuchte ein Mann das Heim eines guten Freundes. Man bewirtete ihn mit Getränken, bis er betrunken war und einschlief. Im Schlaf nahm sein Freund einen unvorstellbar wertvollen Edelstein und nähte ihn in das Futter des Gewandes, das der Mann trug. So wollte der Freund den Mann vor einem Leben der Entbehrung und Sorge bewahren. Die Anwesenden hörten aufmerksam zu. Gebannt nahmen sie Shinichis Worte auf. Der Mann begab sich dann auf Reisen. Dabei geriet er in Not. Er wurde so bitterarm, dass er oft Hunger leiden musste. Während der ganzen Zeit wusste er nichts von dem kostbaren Edelstein, der in sein Gewand eingenäht war. In diesem Zustand äußerster Armut begegnete der Mann seinem Freund wieder. Der Freund klärte ihn über den kostbaren Edelstein auf, den er in seinem Gewand befestigt hatte. Sobald der Mann vom Vorhandensein des Edelsteins erfuhr, konnte er natürlich glücklich werden. Dies ist das Gleichnis vom Juwel im Gewandsaum aus dem Lotus Sutra. Der kostbare Edelstein ist eine Metapher für das Leben des Buddha, den Zustand des allerhöchsten Glücks, der im Herzen eines jeden von ihnen existiert. Dieser Lebenszustand lässt sich durch das Gebet zum Gohonzon und den Einsatz für Kosen Rufo hervorbringen und manifestieren. Wenn Sie dies nicht verstehen können und in Betrübnis verharren, obwohl Sie den Glauben an diesen Buddhismus angenommen haben, dann sind Sie genauso wie der Mann im Gleichnis. Die Augen der Teilnehmer leuchteten. Lächelnd fuhr Shinichi fort: Vor wenigen Augenblicken hat Frau Kiyohara gesagt, dass Sie einen königlichen Lebenszustand erlangen können. Nichiren Daishonin hat in aller Klarheit gelehrt, dass wir alle Kinder des Buddha sind. Aus der buddhistischen Perspektive betrachtet, ist jeder von ihnen ein menschlicher Schatz, der das allergrößte Glück und die allerhöchste Aufgabe besitzt. Sie stehen noch über den Königen und Königinnen. So gesehen kann es gar nicht sein, dass sie im Unglück stecken bleiben. Shinichi stellte dann jeden der mitgereisten Leiter vor und bat sie, von ihrer Erfahrung zu berichten und darzulegen, warum man durch die Ausübung des Glaubens Nutzen erhalten kann. Ganz anders als noch vor ein paar Minuten waren die Gesichter der Anwesenden auf einmal erfüllt von der Energie eines erwachenden, suchenden Geistes. Als die Leiter aus Japan geendet hatten, fragte Shinichi: Verstehen Sie nun, warum diese Ausübung wichtig ist? Mit einem Strahlen im Gesicht nickten die Teilnehmer. Mit einem gewinnenden Lächeln sprach Shinichi weiter: Sie alle sind noch jung. Ihre Ehemänner sind gesund und ihre Kinder klein. Es ist jedoch nichts Ungewöhnliches, dass Frauen ihre Ehemänner überleben und für sich selbst sorgen müssen. Das ist ein kritischer Zeitpunkt im Leben einer Frau. Dieser Buddhismus ermöglicht es ihnen, einen Palast in ihrem Herzen zu erschaffen, einen Lebenszustand des absoluten Glücks, der niemals, unter gar keinen Umständen, erschüttert oder zerstört wird. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie den Glauben Ihr ganzes Leben lang ausüben. Ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen, und zwar in Japan. Shinichi kündigte dann die Bildung des Bezirks New York an. Danach gab er den Teilnehmern die Fukusa, die er als Geschenk mitgebracht hatte. An dieser Stelle gab eine Frau, die als Gast zur Versammlung gekommen war, ihren Entschluss bekannt, mit der Praxis zu beginnen. Während sie Shinichi zugehört hatte, hatte sie Hoffnung geschöpft, auch glücklich werden zu können und beschlossen, den Glauben an den Buddhismus des Daishonin anzunehmen. Der Applaus, mit dem sie beglückwünscht wurde, hallte im ganzen Raum wider. Auch Mitsu Sugihara, der junge Angestellte einer Handelsfirma, hatte alles genau beobachtet. Er hatte schon oft durch Nagayasu Masaki und Susumu Aota von diesem Buddhismus gehört. Damals steckte er gerade in einer beruflichen Krise. Man hatte ihn genötigt, die Verantwortung für einen groben Managementfehler in seiner Firma zu übernehmen. Trotz dieser Schwierigkeiten hatte er es beharrlich abgelehnt, den Glauben anzunehmen, denn dies hätte für ihn das Eingeständnis seiner Niederlage bedeutet. Zuerst blieb er nur in der Beobachterrolle. Er war neugierig, wie Shinichi auf die Ausbrüche der unzufriedenen Frauen reagieren würde. Doch nach und nach ließ er sich von der Macht von Shinichis Worten bewegen, von der Aufrichtigkeit und von der Leidenschaft, mit der Shinichi versuchte, die Mitglieder zu ermutigen. Sugihara dachte, dieser Mann bemüht sich verzweifelt um das Glück fremder Menschen. Ich hätte nie geglaubt, dass es eine Welt mit solch einer Herzenswärme gibt. Für Sugihara, der die Kälte und Gleichgültigkeit der Gesellschaft am eigenen Leib erfahren hatte, war dies ein aufrüttelndes Erlebnis. Einen Monat später begann Sugihara mit der Praxis des Buddhismus. Er wurde das erste Mitglied der Junge-Männer-Abteilung in New York. Bei der Versammlung hatte Shinichi keinen gezielten Versuch unternommen, Sugihara dazu zu drängen, den Glauben anzunehmen. Mit dem tiefen Wunsch nach Glück für die hier versammelten Mitglieder hatte er einfach alles gegeben, um ihnen den Weg zu einem siegreichen und glanzvollen Leben zu zeigen. In Aesops Fabel, Die Sonne und der Wind, können die Menschen in der bitteren Kälte des Nordwinds die Mäntel von ihren Herzen nicht abstreifen. Erst das warme, mitfühlende Licht der Sonne, liebevoll und allumfassend, lässt die Melodien des wahren menschlichen Mitgefühls entstehen. Seit Shinichi in New York angekommen war, hatte sich sein Gesundheitszustand extrem verschlechtert. Schüttelfrost machte seinem fiebrigen Körper zu schaffen und beim Gehen zitterten ihm die Beine. Der harte Reiseplan forderte einen allzu hohen Tribut von Shinichis bereits angeschlagener Gesundheit. Da er nicht wollte, dass sich seine Gefährten seinetwegen Sorgen machten, gab er sich Mühe, seine Not und seine Beschwerden zu verbergen. Für den nächsten Tag, den 15. Oktober, waren keine Versammlungen geplant. Der Tag war frei, damit sich die Gruppe auf ihre Reise nach Brasilien vorbereiten konnte. Shinichi blieb im Hotel, um sich auszuruhen, während die anderen Leiter einkaufen gingen und die Stadt besichtigten. Doch am Abend musste er an einem Essen mit Vertretern verschiedener japanischer Handelshäuser in New York teilnehmen. Sie waren beim Kauf von Baumaterial für die große Empfangshalle behilflich gewesen, den die Sokagakai dem Haupttempel stiften wollte. Am 16. Oktober unternahmen Shinichi und seine Begleiter die gut vierstündige Zugreise in die Hauptstadt Washington. Shinichi empfand es als wohltuend, schweigend auf die nun herbstliche Landschaft hinauszublicken, die an die Wälder des Musashino-Gebiets von Tokio erinnerte. Gegen 13 Uhr erreichte der Zug den Union-Bahnhof in Washington. Etwa 20 Personen, die sich ordentlich in vier Reihen aufgestellt hatten, begrüßten die Gruppe mit einem Gakkai-Lied. Einige Frauen japanischer Abstammung in der ersten Reihe trugen ein großes Transparent mit der Aufschrift Soka Gakkai in japanischen Schriftzeichen. Als die Mitglieder Shinichi erblickten, wurden ihre Augen feucht und der Gesang stockte. Auf der einen Seite des Chores stand ein Amerikaner mittleren Alters, der eine Armbinde trug. Darauf hatte jemand aus Versehen das japanische Wort Unsohan, was Frachtgruppe bedeutet, statt Yusohan, Fahrergruppe, geschrieben. Und an der Antenne eines der draußen wartenden Autos befand sich ein dreieckiger Wimpel, auf dem in lateinischer Schrift Soka Gakkai stand. Das Wort Gakkai war falsch geschrieben. Shinichi war trotzdem von der Aufrichtigkeit der Mitglieder bewegt, die ihm das Allerwichtigste war. Vielen Dank für Ihren Empfang. Ich bin tief gerührt. Wollen wir losgehen? Weil sie mitten auf dem Bahnhof standen, fasste sich Shinichi kurz, aber er konnte nicht anders, als ihnen sofort zu sagen, wie sehr er ihre aufrichtigen Bemühungen schätzte. Im Auto des für den Transport verantwortlichen Amerikaners fuhr Shinichi zum Haus von Fumie Shearing, wo eine Versammlung stattfinden sollte. Als er auf dem Rücksitz Platz nahm, begrüßte ihn der Fahrer mit einem freundlichen Lächeln und einem freundlichen Konnichiwa. Es stellte sich heraus, dass Washington eine ruhige Stadt war, mit üppigem Grün überall und nirgendwo hoch aufragende Wolkenkratzer, Lärm oder Hektik wie in New York oder anderen großen Metropolen. Das Haus der Shearings befand sich in einem ruhigen Wohngebiet und hatte einen gepflegten Rasen. Fumie Shearing, die zentrale Figur für die Mitglieder in Washington, kam heraus, um Shinichi und seine Begleiter zu begrüßen. Ihr Arm war verbunden. Sie trug eine Sonnenbrille und einen Schal um den Kopf. »Was ist passiert?« fragte Shinichi besorgt. »Entschuldigen Sie, dass ich so aussehe«, begann sie und erklärte dann ein wenig zögernd, was geschehen war. Kurz zuvor, am selben Tag, hatte sie kochen wollen und daher den Gasherd angemacht, der plötzlich explodierte. Offenbar infolge einer nicht entdeckten, undichten Stelle. Dadurch hatte sie sich Brandverletzungen am Kopf und am Arm zugezogen. Geht es einigermaßen? Fragte Shinichi betroffen. Ja, der Arzt hat gesagt, dass es nur leichte Brandwunden sind. Das beruhigt mich etwas, antwortete Shinichi erleichtert. Dann fuhr er fort. Der Buddhismus lehrt das Prinzip der Verringerung von karmischer Vergeltung. Mit anderen Worten, durch den Nutzen des Glaubens können wir schweres, negatives Karma, das wir in vergangenen Existenzen angesammelt haben, umwandeln und die Wirkungen in viel leichterer Form in diesem Leben erhalten. Ihr Unfall heute mag ein Beispiel für dieses Prinzip sein, denn wie es aussieht, ist Ihnen eine vielleicht viel größere Tragödie erspart geblieben. Es ist wichtig, dass Sie sich mit dieser Überzeugung und der entsprechenden Dankbarkeit Ihrer Ausübung widmen. Dies wird Ihnen den Weg zu Glück und Mut öffnen. Gleichzeitig jedoch entschließen Sie sich bitte, keine weiteren Unfälle zu haben und seien Sie äußerst wachsam, damit Sie keine verursachen. Wenn wir denken, wir würden beschützt, nur weil wir Daimoku chanten und deshalb leichtsinnig werden, dann üben wir den Glauben nicht mehr korrekt aus. Gerade weil wir praktizieren, müssen wir immer auf der Hut sein und alles tun, um Unfälle zu vermeiden. Das ist wahrer Glaube. Wenn wir ihn so ausüben, zeigt sich die Kraft unseres Daimokus in Form von Weisheit und guten Umständen. Shinichi wollte jene Einstellung widerlegen, die auf Errettung durch eine äußere Kraft hofft und damit den Mitgliedern leicht zur Falle werden konnte. Die Versammlung in Washington begann um 14 Uhr. Die erste Frage stellte eine Frau japanischer Herkunft, deren Mann nicht Mitglied der Soka Gakkai war. Mein Mann unterstützt mich in meinem Glauben sehr. Jedoch ist er nicht bereit, selbst Mitglied zu werden, weil er katholisch ist. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht glücklich werden kann, solange er sich weigert, den Glauben anzunehmen. Was soll ich tun, damit er anfängt, den Buddhismus zu praktizieren? Das war ein allgemeines Dilemma von amerikanischen Mitgliedern, nicht nur in Washington. Der Mann dieser Frau war der Fahrer, der als Mitglied der Frachtgruppe Shinichi zu der Versammlung gebracht hatte. Shinichi antwortete lächelnd. Sie haben einen Mann, der sich aufrichtig für Kosen Rufu einsetzt. Er hat die Soka Gakkai-Fahne gezeigt und uns gerne gefahren. Das ist doch wunderbar. Es ist völlig unnötig, auf Formalitäten zu beharren, ob er also Mitglied wird oder nicht. Einige von Ihnen haben vielleicht Männer oder andere Familienmitglieder, die ihre buddhistische Ausübung ablehnen. Doch es ist töricht, emotional zu reagieren und sich mit ihnen um des Glaubens willen in Streitigkeiten zu verwickeln. Und auch wenn Ihr Mann in seinem Beruf nicht weiterkommen oder bei der Arbeit schwere Fehler machen sollte, möchte ich Sie besonders darum bitten, niemals zu sagen, das kommt davon, dass du nicht den buddhistischen Glauben ausübst. Wenn Sie als einziger Mensch in Ihrer Familie den Glauben praktizieren, fühlen Sie sich vielleicht einsam. Aber wenn Sie sich fleißig bemühen, dann werden Ihre Wohltaten und Ihr Glück der ganzen Familie zugutekommen und alle können daran teilhaben. Ihre Gegenwart wird wie ein riesiger Schirm sein, der die ganze Familie vor Regen schützt. Deshalb ist es falsch zu denken, dass Sie und Ihre Familie nicht glücklich werden können, weil niemand außer Ihnen den Glauben ausübt. Es ist sicher wichtig, dafür zu beten, dass Ihre Familienmitglieder den Glauben an den Buddhismus des Daishonin annehmen, um glücklich zu werden. Doch am wichtigsten ist es, dass sie alle mit dem eigenen Leben zeigen, wie großartig der Glaube ist. Wenn sie sich als Ehefrau und Mutter weiterhin im Glauben bemühen, als Mensch wachsen und sich zu einer fröhlichen Frau entwickeln, sprühen vor guter Laune, Weisheit, Wärme und Rücksichtnahme, dann wird ihre Familie schließlich ganz von selbst diesen Buddhismus billigen. Wenn man von der Familie geliebt und geachtet wird, ist der erste Schritt getan, sie zu diesem Glauben zu führen. Shinichi wollte ganz deutlich machen, dass der Buddhismus die höchste Stufe des gesunden Menschenverstandes und der Vernunft ist. Eine Frage führte zur anderen. Manchmal ließ Shinichi seine Begleiter darauf antworten. Dann begann eine junge Frau. Meine Tochter ist 5 Jahre alt, aber sie kann noch nicht sprechen. Ich bete für sie mit aller Kraft, doch meine Gebete wurden noch nicht beantwortet. Kann sie eines Tages wirklich sprechen? Anstelle von Shinichi antwortete Yukio Ishikawa. Der Gehorsam ist absolut. Deshalb ist es sicher, dass alle Gebete beantwortet werden. Das Problem liegt darin, dass Sie am Gehorsam zweifeln. In diesem Fall wird sich der Zustand Ihrer Tochter nicht bessern, ganz gleich, wie viel Daimoku Sie chanten. Wie würde es Ihnen gefallen, wenn sich jemand Ihnen gegenüber geringschätzig verhielte? Dann sähen Sie sicher auch keinen Anlass, sich für das Glück des Betreffenden einzusetzen, oder? Auf diese arrogante Äußerung hin gab die Frau nur ein verblüfftes "Oh" von sich und senkte den Kopf. Shinichi fing sie mit einem freundlichen Lächeln auf und fügte beruhigend hinzu: "Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wenn Sie aufrichtig den Glauben beibehalten, wird Ihre Tochter bestimmt sprechen lernen. Es hängt allerdings von der Stärke Ihres Glaubens ab. Lassen Sie uns als Beispiel eine riesige Tempelglocke aus Bronze nehmen, die in Japan so weit verbreitet ist. Der Klang, den sie erzeugt, hängt davon ab, womit man sie schlägt. Wenn man ein großes Holzstück nimmt und die Glocke kräftig schlägt, wird sie laut klingen. Doch wenn man mit einem hölzernen Essstäbchen oder einem Streichholz schlägt, wird sie nur einen schwachen, kaum vernehmbaren Ton von sich geben. Ähnlich verhält es sich mit unserem Gehonson, der mit der unermesslichen Kraft des Buddha und des Gesetzes ausgestattet ist. Wenn jedoch die Kraft unseres Glaubens und die unserer Ausübung schwach sind, ist es so, als schlügen wir eine riesige Glocke mit einem Streichholz an. Damit können wir keinen großen Nutzen hervorbringen. Aber wenn Sie sich aus ganzem Herzen in Ihrer buddhistischen Ausübung bemühen, werden Sie bestimmt Ihr negatives Karma ändern und der Zustand Ihrer Tochter wird sich bessern. Lassen Sie sich bitte nicht besiegen. Kämpfen Sie mit aller Kraft bis zum Ende darum." Durch ein bildhaftes Beispiel war es Shinichi gelungen, einen klaren und genauen Rat zu geben. Die nächste Frage kam wieder von einer Frau, die ein ziemlich besorgtes Gesicht mache. "Eine meiner Freundinnen, die in meiner Nachbarschaft wohnt, bittet mich ab und zu, auf ihre Kinder aufzupassen, damit sie zur Kirche gehen kann. Wenn ich ihr sagen würde, ich werde nicht auf deine Kinder aufpassen, wenn du in der Kirche bist, würde das unsere Freundschaft zerstören. Wie soll ich mich verhalten?" Lächelnd entgegnete Shinichi: "Sie leben in Amerika. Haben Sie deshalb bitte ein offenes, großmütiges Herz, das so weit ist wie dieses große Land. Was Ihre Freundin tun möchte, während Sie auf Ihre Kinder aufpassen, ist Ihre Sache. Sie kümmern sich um die Kinder, weil Sie mit ihr befreundet sind. Damit geben Sie Ihrer Freundin auch die Möglichkeit, eine Beziehung zum Buddhismus aufzubauen. Es besteht absolut kein Grund, sich wegen Ihres Verhaltens Sorgen zu machen oder zu beunruhigen."